Spuren der Arbeit. Geschichten von Jobs und Widerstand.
Pflege. Die Arbeit mit der gestohlenen Zeit. Seiten aus dem Notizbuch einer Pflegerin. Teil 1.
Rilke. Die Sonette an Orpheus. Zweiter Teil.
Alles Erworbene bedroht die Maschine, solange sie sich erdreistet, im Geist statt im Gehorchen zu sein. Dass nicht der herrlichen Hand schöneres Zögern mehr prange, zu dem entschlosseneren Bau schneidet sie steifer den Stein. Nirgends bleibt sie zurück, dass wir ihr einmal entrönnen und sie in stiller Fabrik ölend sich selber gehört. Sie ist das Leben. Sie meint es am besten zu können, die mit dem gleichen Entschluss ordnet und schafft und zerstört. Aber noch ist uns das Dasein verzaubert. An 100 Stellen ist es noch Ursprung, ein Spielen von reinen Kräften, die keiner berührt, der nicht kniet und bewundert. Worte gehen noch zart am Unsäglichen aus, und die Musik immer neu aus den bebendsten Steinen baut im unbrauchbaren Raum ihr vergöttlichtes Haus.
Ende des Rilke-Gedichts. Dieser Text ist allen KollegInnen in Pflegeheimen, BewohnerInnen und ihren Familienmitgliedern gewidmet. Habt Geduld mit mir, wenn ich unsere zum Schweigen gebrachten Geschichten erzähle. Alle Namen wurden geändert, um die Identitäten meiner KollegInnen und der BewohnerInnen zu schützen. Ich arbeite an einem Ort des Todes. Menschen kommen hierher, um zu sterben. Meine KollegInnen und ich kümmern uns um sie, während sie ihre Reise antreten. Manchmal dauern diese Übergänge Jahre oder Monate. Andere Male dauern sie Wochen oder einige kurze Tage. Ich zähle die Zeit in Schichten, in den regelmäßig angesetzten Besuchen der staatlichen Kontrollettis, in den völlig sinnfreien monatlichen Besprechungen, an denen ich nie teilnehme, an den Ankündigungen der MitarbeiterInnen des Monats, in Klammern Codewort für den die beste ArschkriecherInnen des Monats, in den jährlichen Gehaltserhöhungen von 20 Cent und in der Anzahl der Male, die ich ins Büro der Personalabteilung gerufen wurde, wobei ich bis zur letzten herunterzähle, wegen der ich gefeuert werde. Auch die PflegeheimbewohnerInnen haben ihren eigenen Rhythmus. Ihre Zeit wird durch die geplanten Krankenhausbesuche bestimmt, durch die Zeiten, in denen FreundInnen und Angehörige vorbeikommen, um eine Mahlzeit zu teilen, die Ankunft eines neuen Enkelkindes zu verkünden oder an ihrem Bett zu warten, bis bestimmte herzzerreißende Momente vorbei sind. Ihre Zeit wird gemessen an den Übergängen von fester zu pürierter Nahrung, an Texturen, die ihrer zunehmenden Anfälligkeit für Schluckstörungen entsprechen, an ihrem Appetit, der sich mit der abnehmenden Sensibilität ihrer Geschmacksknospen verändert. Ihre Übergänge werden auch durch den Wechsel von Unterwäsche zu Inkontinenzhosen und dann zu Windeln gemessen. Mehr noch als der Verlust der Mobilität ist das Tragen von Windeln oft die furchterregendste Anpassung. Für viele Menschen ist die fehlende Kontrolle über die Urinfunktion das endgültige, unzweifelhafte Zeichen für den Verlust der Unabhängigkeit durch die Demenz. Viele ältere Menschen, mit denen ich gearbeitet habe, sind sich, zumindest anfangs, über die Übergänge bewusst, die sie durchmachen, und reagieren mit einer Vielzahl von Emotionen wie Scham, Wut, Depression, Angst und Furcht. Sie waren die Generation, die die Weltwirtschaftskrise überlebte, bewaffnet mit den glühenden Weltkriegsmissionen. Das Altern, dieser alltägliche menschliche Prozess, war eine antiklimatische Wendung zu der vermeintlichen Größe und Turbulenz ihrer Jugend im frühen 20. Jahrhundert.
Ich habe Angst zu sterben. Ich weiß nicht, wo ich hingehen werde,
sagte eine Bewohnerin namens Lara einmal zu mir. Die Angst weitete ihre Augen.
Lara, du wirst in den Himmel kommen. Du wirst glücklich sein, antworte ich und halte ihr den Löffel mit pürierten Spinat an die Lippen.
Erzähl mir von deinem Sohn, Tobias.
Und so beginnt Lara die gleiche Geschichte von Tobias, seinem Gehorsam und seiner Intelligenz. Eine Geschichte, die ich seit einem Jahr immer wieder höre. Der Sohn, den sie liebt, dessen Teenager-Porträt ihr zur Seite steht am Bett. Der Sohn, der nie zu Besuch kam. Der Sohn, den ich nie getroffen habe, aber dessen Name und Erinnerung Lara beruhigt. Lara ist eine deutsche Einwanderin in den USA, die von Erinnerungen an Nazi-Deutschland heimgesucht wird.
Mögt ihr Hitler?
Fragt sie häufig in ihrem ausgeprägten Staccato-Akzent inmitten des Durcheinanders im Esszimmer zur Mittagszeit. Ihre Augen starren uns aufmerksam an und sie erklärt:
Ich mag Hitler nicht!
Lara war immer auf der Hut. Sie kümmert sich besonders um Elba und Mary, die beiden Frauen mit schwerer Demenz, die zu beiden Seiten von ihr im Speisesaal saßen. Um herauszufinden, ob Elba ihr Essen genießt, schaut sie zu meiner Kollegin Saskia und fragt sie:
Isst sie? Wenn sie nicht will, sollte man sie nicht zwingen zu essen. Sie wird schon essen, wenn sie hungrig ist.
Elba, immer fröhlich, lächelte, während sie ihr Essen kaute. Hatte sie das verstanden? Oder war das ihre übliche gute Laune? Lara, Elba geht es gut. Wenn du auf sie aufpasst, dann geht es ihr natürlich gut. Und dann kicherten wir. Das sind kleine Momente, die man schätzen muss. Im Pflegeheim sind kleine Momente der Wärme kostbar, weil sie zufällige Momente sind. Pflegeheime arbeiten auf Grundlage gestohlener Zeit. Ellen, eine andere Pflegeassistentin, sagte einmal zu mir:
Einige der BewohnerInnen sind schon tot, bevor sie hier ankommen.
Mit Tod meint sie nicht die degenerativen Auswirkungen der Demenz und der Alzheimer-Krankheit, die zum Beispiel dazu führen, dass Lara gelegentlich aus Wut und Gehässigkeit ihr Essen nach uns ausspuckt und uns schlägt, wenn wir ihr helfen. Sie bezog sich auch nicht auf die universelle Realität der zeitlich begrenzten Fähigkeiten von Menschen und unserer Anfälligkeit für Schmerz und Krankheit. Mit Tod meinte Ellen das Gefühl der Hoffnungslosigkeit und Einsamkeit, das viele der BewohnerInnen empfinden, nicht nur wegen körperlicher Schmerzen, nicht nur wegen des Alters, sondern als Folge der Isolation, der sie ausgesetzt sind, der Trauer über das Verlassenwerden durch geliebte Menschen, der Wut darüber, in den Mauern dieser Einrichtung eingesperrt zu sein, wo ihre Fluchtversuche durch Alarme und ein dürres Lächeln eingeschränkt werden. Diese Verbannung ist kaum der Abschluss, für den sie in ihrer fleißigen Jugend geschuftet hatten. Mit dem Tod meinte Ellen auch die vielen Male, die
»Es tut mir leid«
in Verlegenheit geäußert werden und die tränenreichen Schreie der Scham, die manchmal folgen, wenn sich jemand wieder einschmutzte. Diese Ausbrüche sind lediglich Ausdruck gesellschaftlicher Ansichten, als seien Alter und Abhängigkeit eine Verringerung des Lebens, als sei es ein unverdientes Leben auf geliehener Zeit. Die Reue sitzt so tief, dass sie schneller tötet als die alternden Zellen des Körpers. Das ist das Sterben, das wir, die KollegInnen in dem Pflegeheim, jeden Tag miterleben. Der Tod, von dem man erwartet, dass wir ihn mit unseren müden Herzen und unterbezahlten Seelen rückgängig machen. Also versuchen sie durch Bowling, Bingo, Dame oder Frank Sinatra-Singstunden das wiederherzuleben, was durch Zeitmigration, die kapriziösen Trends des Kapitalismus und die Launen des Lebens verloren gegangen ist. An die Stelle der Wärme echter Beziehungsbande mit Familie und FreundInnen treten heißer Tee und Kekse mit Fremden. Geliebte, die in die Ferne gerückt sind, die von den gleichen migratorischen Mustern der Arbeit und des Ehrgeizes besetzt sind, lindern ihre Sorgen und Schuldgefühle durch die Bilder, die von ihren Verwandten in diesen Umgebungen aufgenommen wurden. Wir, die PflegeassistentInnen, schlurfen in diese inszenierten Momente hinein und wieder heraus, um die BewohnerInnen zur Toilette zu tragen. Es ist nicht an uns, uns die MigrantInnen, dem Personal der untersten Ebene, die Musik, die im einzigen hellen und luftigen Raum des Gebäudes gespielt wird, zu planen oder mit den BewohnerInnen zu teilen. Unsere Arbeit beschränkt sich auf das Badezimmer, auf die unwillkürlichen unteren Funktionen des Körpers. Anstelle von People of Color in uniformierten Kitteln werden nette, weiße Damen mit hübschen Kleidchen besser dafür bezahlt, sich um die Freizeitaktivitäten der alten, weißen Menschen zu kümmern. Mit der Monotonie und dem Stress unserer Aufgaben sind wir alleine gelassen. Und trotz dieser Entfremdung bemühen sich BewohnerInnen und ArbeiterInnen gleichermaßen, als menschliche Wesen miteinander umzugehen. Nicht perfekt, nicht immer richtig, nicht leicht. In Ermangelung emotionaler und mentaler Unterstützung sowohl für die BewohnerInnen als auch für die BetreuerInnen unter den Bedingungen des institutionalisierten Ableismus, die das Leben von Menschen mit Behinderung als wertlos erscheinen lassen, unter den erbärmlichen Bedingungen von Überarbeitung, Rassismus und Unterbezahlung, fegt der Betreuungsstress manchmal alle Moral und Ethik beiseite und wird zu einem tragischen Grund oder einer lausigen Entschuldigung für Misshandlung. Diese unvollkommenen Momente werden unter den Teppich gekehrt, die unschuldigen Institutionen durch läppische Geldstrafen und Klapse auf die Handgelenke freigesprochen. In der Zwischenzeit dient solches Fehlverhalten als eine weitere Form des Beweises dafür, warum man armen MigrantInnen, die die Bettpfannen putzen und Windeln wechseln, nicht trauen kann und sie einer starken Kontrolle durch das Management bedürfen. Und die Chefinnen des Pflegeheims frieren die gelegentlichen, sorgfältig ausgewählten, verklärthaften und bildhaften Momente ein, wenn sie diese auf den Titelseiten ihrer Broschüren aufblasen und verkünden, dass ihre Einrichtung tatsächlich ein Ort ist, an dem das Leben geschätzt wird, wir uns um die Würde des Menschen kümmern. In Wirklichkeit versuchen sie gar nicht, das zu ermöglichen. Unter schlechten Bedingungen improvisieren wir, damit es echte menschliche Bedingungen gibt. Wie wir das machen, davon hat die Chefetage keine Ahnung. Sie sitzen berechnet in ihren kalten, glänzenden Fluren, weit weg von der Kakophonie menschlicher Interaktion, die sie nur davon kennen, sie aus der Ferne zu bewerten, um davon zu profitieren. Wir PflegeassistentInnen arbeiten auch mit gestohlener Zeit. Das ist der einzige Weg, die Arbeit zu erledigen. Als ich meinen Job antrat, frisch aus dem Ausbildungsinstitut, war ich eingeschüchtert von der Menge an Arbeit, die ich zu erledigen hatte. Die größte Herausforderung war der Grad an Detailgenauigkeit und Gründlichkeit, den jede Aufgabe erforderte. Ich hielt mich strikt an meine Pflegepläne. Die spezifischen Transfers für meine BewohnerInnen, ihre Diäten, ihre Gewohnheiten, ob sie Hörgeräte oder Brille trugen oder nicht, ihre Duschpläne, ob sie Alarmmechanismen brauchten, wenn sie in ihren Rollstühlen saßen, ob sie Fußstützen, Handschienen, Fersenstiefel, Katheter, tragbare Sauerstofftanks, die auf Stufe 2 oder 3 eingestellt worden, benötigten oder nicht. All das war für mich eine Flut an Informationen, die ich verarbeiten musste. Noch schwieriger war es herauszufinden, wie man den Zeitplan von 8 BewohnerInnen mit unterschiedlichen Transfermethoden, einschließlich der Verwendung von elektrischen Hebelhilfen, Toilettengang alle 2 Stunden oder eher, unvorhersehbare Körperfunktionen und eine Dusche pro Schicht in einen 8-Stunden-Tag packen konnte. Von den 8-Stunden-Tag waren bereits 2 Stunden für Essenszeiten vorgesehen. Die ganze Arbeit in 6 Stunden unterzubringen war, gelinde gesagt, sehr einschüchternd. Durch meine jahrelange Tätigkeit als Kaffeebarista in verschiedenen Kaffeehäusern war ich zwar gut auf hochstressige Jobs vorbereitet, die aus Multitasking und Planung bestehen, aber anscheinend nicht genug. Ich erhielt eine Menge Hilfe und Unterstützung von den anderen neuen KollegInnen, Saskia und den beiden anderen PflegeassistentInnen, die auf der gleichen Station waren. Jess und Maimuna waren sehr unterstützend.
Nur keine Eile. Es ist okay. Wenn du hetzt, wird es schwieriger und du vergisst Dinge.
Erinnerte mich Maimuna immer wieder. Es war egal, dass wir immer noch den Flur hinunterliefen und versuchten, die Arbeit zu erledigen. Solange wir in unseren Köpfen unseren Stresspegel im Griff hatten, solange wir tief durchatmeten, waren wir weniger ängstlich und vorsichtiger im Umgang mit den BewohnerInnen. Am schlimmsten waren Episoden von Clostridium difficile, C. diff. Einer bakteriellen Infektion, die sich leicht unter BewohnerInnen ausbreitet, die Antibiotika erhalten. Das deutlichste Symptom einer C.diff-Infektion ist loser Stuhlgang, sprich Durchfall. In meiner 2. Woche hatten 5 der BewohnerInnen, die nicht zugeteilt war, Anfälle von C.diff. Egal wie sehr ich mich um mentale Ausdauer und Achtsamkeit bemühte, eine Woche lang rannte ich herum wie ein kopfloses Huhn, putzen, schrubben, verschmutzte Windeln, wechseln, Bettpfannen, maschinelle Transfers, die BewohnerInnen anziehen, die BewohnerInnen ausziehen, die Bettwäsche wechseln, wiederholen, 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 wiederholen. Solche unerwünschten Arbeiten so schnell zu erledigen, war anstrengend. Nichtsdestotrotz ließ mich die Arbeit meine KollegInnen schätzen, die ich gerade erst kennengelernt hatte. Saskia und ich schlossen über viele Episoden von Durchfallanfällen einander ins Herz, machten Witze und kicherten miteinander und mit den BewohnerInnen, während wir putzten und die Zimmer nach getaner Arbeit lüfteten. Wir tauschten Geschichten aus über unsere neuen Erfahrungen mit den ChefInnen und KollegInnen.
Wer waren die Netten und wer war dafür bekannt, die PflegeassistentInnen unangemessen zu schikanieren? Wir wussten alle, dass wir uns vor Marilyn in Acht nehmen mussten, der philippinischen Behandlungsschwester, die abwechselnd ein Liebling für ihre ChefInnen und ein Monster für uns war. Gleichmäßiges Sprechen lag außerhalb ihrer stimmlichen Möglichkeiten. Sie kannte nur Vorwürfe, die sie herausschrie. In ihren Augen ließen sich alle Widersprüche der Einrichtung und der BewohnerInnen auf ein Problem reduzieren. Die schlechte individuelle Arbeitsmoral der PflegeassistentInnen. Es war nicht verwunderlich, dass viele PflegeassistentInnen unter ihrer Aufsicht gefeuert worden waren. Meine Freundschaft mit Saskia verschaffte mir Zugang zu einem enormen Wissensschatz über die Dynamik am Arbeitsplatz. Das Vertrauen, das wir aufbauten, und die Solidarität, die wir einander während der hektischen Zeiten am Arbeitsplatz entgegenbrachten, ließen mich in Beziehungen zu den anderen äthiopischen KollegInnen eintauchen, die ebenfalls Ratschläge über die Besonderheiten der Arbeit gaben. Saskia, die College-Absolventin aus Äthiopien, die gerade erst in den Vereinigten Staaten angekommen war, war voller Freude, diesen Traum zu verwirklichen. Dieser Job im Pflegeheim sollte nur ihre erste Station sein, und ich war eine ihrer ersten nicht-äthiopischen FreundInnen. Unsere Freundschaft war von großer Aufregung geprägt. Während Saskia die schmerzhaften Lektionen, die in den Pausen ausgetauscht wurden, aus dem Amhamrischen übersetzte, lernte ich zu schätzen, wie wichtig es war, im Hinterkopf ebenfalls Augen zu haben, um zu vermeiden, dass ich von verärgerten, voreingenommenen Krankenschwestern unfair angegangen werde. Erst später lernte ich die praktische Anwendung von Saskias Ratschlägen. Mit der Zeit lernte ich auch, dass es nutzlos war, den überlasteten Krankenschwestern oder den arroganten Stationsschwestern die Gesundheitsgefahren, die Sicherheitsverstöße und kaputten Geräte zu melden. Erst wenn sich jemand verletzte, wurden hektisch Maßnahmen ergriffen. In der übrigen Zeit, wenn nicht gerade die staatlichen InspektorInnen ihren jährlichen Besuch abhielten, wurden die Vorsichtsmaßnahmen in den Wind geschlagen. Niemand aktualisierte die Pflegepläne, niemand gab uns wichtige Informationen über neue BewohnerInnen, niemand sah es als wichtig an, uns über die notwendigen Vorsichtsmaßnahmen zu informieren, die wir als PflegeassistentInnen ergreifen mussten, oder kümmerte sich darum, defekte Rollstühle rechtzeitig zu reparieren. Wir mussten hart drängen, nörgeln, unerbittlich fragen und unsere Versuche dokumentieren, nicht damit sie jemand liest, sondern nur damit, wenn ein vermeintlicher Unfall passierte, uns nicht einfach die Schuld gegeben werden konnte. Zu oft mussten wir uns buchstäblich auf unsere eigenen Augen und Ohren verlassen, um das Wohlbefinden der BewohnerInnen zu beurteilen. Oder wir mussten unsere Rücken und Arme anstrengen, um das zu kompensieren, was mit ein paar Werkzeugen und Fachkenntnisse zu beheben gewesen wäre. Manchmal mussten wir kämpfen und streiten, um Schutzkleidung zu bekommen, selbst wenn unsere BewohnerInnen einen Anfall von CDIF hatten.
Man muss nur aufpassen, dass die Diarrhoe nicht auf einen spritzt. Sie brauchen jetzt keinen Schutzkittel.
Oder?
Sind Sie denn sicher, dass es CDIF ist und nicht nur Durchfall? Sie wissen aber schon, dass Sie nur Schutzkittel bekommen, wenn es CDIF ist.
Die mythische Befehlskette war ein Zugwrack auf dem Weg ins Nirgendwo. Wie das eine Mal, als das elektrische Hebemittel in meiner Abteilung anfing auszufallen. Das war der einzige automatische Lift, den sich die beiden Langzeitpflegestationen teilten. Ohne ihn mussten wir BewohnerInnen, die bis zu 135 Kilogramm wogen, mit unseren Armen auf dem manuellen Lifter stützen. Das machte uns anfällig für Verletzungen und war auch beängstigend für die BewohnerInnen, die wir transportierten. Als wir die Geschäftsleitung darauf ansprachen, fragten sie uns, ob wir uns sicher seien, wie man die Batterie auflädt. 2 Monate lang war dies die Antwort, die meine KollegInnen und ich von der Geschäftsleitung erhielten. Klar, nach jahrelanger Benutzung dieses Maschinenlifts, nach Jahren des Aufladens desselben Akkus, immer und immer wieder, würden wir plötzlich vergessen, wie man es macht. Natürlich ist es einfacher, unseren Intellekt in Frage zu stellen, als eine Batterie zu reparieren oder eine neue zu kaufen. In ihren verzerrten, rassistischen Köpfen waren wir immer die hirnlosen ArbeiterInnen, die ihrer strengen Aufsicht und hirnlosen Anleitung benötigten. Nein, es ist wirklich kaputt. Wir wissen, wie man die Batterie auflädt. Es ist nur so, dass sie nicht funktioniert. Es ist für uns und die BewohnerInnen unsicher, ihn zu benutzen, weil er auf halber Strecke stehen bleibt und die BewohnerInnen manchmal in der Luft baumeln. Bitte zum 10. Mal reparieren Sie es. An diesem Nachmittag wurden Jess und ich ins Büro der Personalabteilung gerufen, weil wir uns dem oberen Management gegenüber respektlos verhalten hätten. Laut Sabrina, der Leiterin der Personalabteilung, hätten wir unsere Ansichten in unangemessener Weise in der Öffentlichkeit geäußert.
Befehlskette,
wiederholte sie. Wir sollten dankbar sein, dass es nur eine schriftliche Abmahnung war. Wo ich früher verblüfft und schockiert war über die erniedrigenden Unterstellungen unserer Dummheit und ihre erbärmliche Gleichgültigkeit gegenüber dem Wohlergehen der BewohnerInnen, brodelte es jetzt in mir vor stiller Wut und Verbitterung. Manche Leute nennen das mentale Müdigkeit, wenn man weiß, dass man immer wieder um alles kämpfen muss, sich immer wieder dagegen wehren muss, dass die Leute einen für verrückt halten, weil man eigentlich ziemlich vernünftig ist in einer verrückten Umgebung. Die Institution ist voller Instanzen des Verrücktmachens. Nicht nur uns gegenüber, den MitarbeiterInnen, sondern auch gegenüber den BewohnerInnen. 8 BewohnerInnen zu versorgen und in jeder Schicht einen von ihnen zu duschen, war nicht einfach. Aber mit Multitasking, ausgelassenen Pausenzeiten, Hilfe von anderen KollegInnen und unendlich zügigen Gehen während der Schicht war es machbar. Auch wenn wir uns damals über unsere verlorenen Pausenzeiten und unsere erschöpften Körper beklagten, gaben wir sie widerwillig auf, um unsere Aufgaben zu erledigen. Wir freuten uns jeden Tag auf die Zeit, in der wir uns am Ende der Schicht hinsetzten und unsere Krankenblätter abzeichnen konnten, miteinander und mit den BewohnerInnen plauderten und bereit waren, auszustechen. Im Oktober änderten sich die Dinge.
Sie verstehen nichts von der Arbeit. Wie können Sie sie ändern, ohne uns zu fragen?
Es war 14.30 Uhr, nachdem wir alle ausgestempelt hatten. Wir waren 14 PflegeassistentInnen, die sich im leeren Speisesaal versammelt hatten und ein improvisiertes Treffen mit Lorena, der Personalkoordinatorin, abhielten. Wir hatten alle früher an diesem Tag von der neuen Stelle als Duschhilfe erfahren.
Das bedeutet, dass ich nach dem Mittagessen keine 2-Personen-Transfers oder elektrische Lifts machen kann, weil die anderen 2 Leute gebunden sein werden. Wie kann ich bis um 14.30 Uhr fertig werden?
Manuna war aufgeregt. Ihr Kind war in der Kindertagesstätte und für jede Minute, die sie zu spät kam, um es abzuholen, musste sie extra bezahlen. Sie konnte es sich nicht leisten, sich zu spät abzumelden. Früher an diesem Tag hatte Rosant, die neue Pflegedirektion, uns gebeten, uns in unseren verschiedenen Abteilungen zu versammeln, während sie sich ihren Weg durch das Pflegeheim bahnte. Sie hatte eine Ankündigung zu machen. Anstelle von 4 PflegeassistentInnen auf der Etage würden wir 3 haben. Die 4. PflegeassistentIn würde dann als Duschhilfe eingesetzt werden. Diese Person würde den Tag über alle Duschen übernehmen. Die Duschen, die früher auf die verschiedenen Schichten verteilt waren, würden nun alle in der Tagesschicht erledigt werden. 3 PflegeassistentInnen würden übrig bleiben, um die BewohnerInnen zu betreuen, die früher 4 PflegeassistentInnen betreuten.
Es ist nicht so anders als jetzt,
hatte sie mit einem Lächeln im Gesicht gesagt.
Ich bin neu hier und ich möchte die Dinge verbessern. So, ist es effizienter? Kommen Sie in mein Büro, wenn Sie irgendwelche Bedenken haben.
Ist es vielleicht möglich, eine weitere Person einzustellen, die als Vollzeitduschhilfe arbeitet? Wir brauchen wirklich 4 Leute auf der Etage, platzte ich heraus. Sie lächelte wissend.
Nein, wenn wir eine weitere Person einstellen, müssen wir alle Ihre Stunden kürzen. Würden Sie das wollen? Sprechen Sie mich an, wenn Sie noch Fragen haben.
Ihre Worte hingen in der Stille des Halbkreises, der sich nervös um sie herum bewegte. Meine KollegInnen und ich tauschten Blicke miteinander aus. Wenn wir eine nach der anderen in ihr Büro gingen, würden wir zur Zielscheibe werden. Es war eine Falle. Als wir später im Speisesaal saßen, sagte es Merritt.
Lorena, sag du mir, wie ich das schaffen kann. 10 bis 12 BewohnerInnen pro Person? Das geht nicht. Das ist zu viel. Diese Leute sind verrückt. Kümmern die sich um die BewohnerInnen, um uns?
Bald öffnete sich der Raum für die verschiedenen Aspekte der Unzufriedenheit. Wir spürten einen Moment der Einigkeit. Lorena, unsere Verbündete, würde mit Rosanne, der Pflegedirektion, in unseren Namen sprechen. Am nächsten Tag nach der Arbeit trafen sich Saskia, Ismerit, Maimona und ich. Eingepfercht in Ismerits Auto auf dem Supermarktparkplatz diskutierten wir unsere Petition. Lorena, unsere Verbündete, würde mit Rosanne, der Pflegedirektion, in unseren Namen sprechen. Lorenas Fürsprache, so meinten wir, würde nicht ausreichen. Auch wir mussten ihnen zeigen, dass wir uns einig waren.
Wenn die anderen nicht unterschreiben wollen, werde ich es auch nicht tun. Ich will nicht zur Zielscheibe werden.
Ich denke, das werden sie. Wir müssen es. Wenn wir uns jetzt von ihnen bedrängen lassen, werden sie nicht aufhören. Diese neue Pflegedirektorin ist böse. Sie hat das auch in anderen Pflegeheimen gemacht. Kommt und ändert alles, ganz ohne Fragen zu stellen.
Wir diskutierten hin und her, wir skizzierten, wir debattierten. Und am Ende der Woche hatten alle 25 PflegeassistentInnen der Tagesschicht die Petition gegen das neue Personalverhältnis unterzeichnet. Einstimmig beschlossen wir, dass wir die für alle BewohnerInnen vorgesehene Zeit unter der neuen Regelung darlegen mussten. Wir berechneten, dass nach unserem neuen Plan nur noch 25 bis 30 Minuten Pflegezeit für jeden BewohnerIn pro 8-Stunden-Schicht zur Verfügung stehen würde. Nach den vorgeschlagenen Änderungen würden sich einige von uns um 9 BewohnerInnen kümmern, andere um 11 oder 12 BewohnerInnen pro Schicht. Wir waren entschlossen, die Argumente dafür vorzubringen, dass es weder für uns noch für die BewohnerInnen sicher war, bei der Arbeit so gehetzt zu sein. Am 26. Oktober marschierten wir zu 8 den glänzenden hellen Flur hinunter ins Büro der ChefInnen. Zum ersten Mal würden wir gemeinsam das Wort ergreifen. Wir waren alle nervös. Wir wussten nicht, wie das laufen würde. Wir überreichten den Petitionsbrief, den alle PflegeassistentInnen der Tagesschicht unterzeichnet hatten, an Sabrina, die schlaksige, weiße Frau, die unsere Personalleiterin war. Auch sie war, wie die Pflegedirektion, neu. Als wir uns zu 8 in das kleine Büro quetschten, konnten Sabrinas erste Worte ihre Nervosität nicht verbergen.
Heute sind ja viele von euch da. Was ist der Anlass? Ihr müsst doch nicht alle zur gleichen Zeit kommen.
Elend sagte standhaft.
Wir möchten, dass Sie das hier lesen und mit der Pflegedirektorin besprechen. Rosanna ist jetzt nicht in Ihrem Büro, also geben Sie bitte die Nachricht weiter. Wir wollen uns heute in einer Woche treffen.
Wir 8 gingen aus dem Personalbüro, Sabrina dicht auf den Fersen. Wir schoben eine Kopie unter Wolsens Bürotür und übergaben eine weitere Kopie an Elaine, eine weitere Verwalterin.
Das können Sie nicht machen. Nein, Sie können hier in der Firma keine Schriften verteilen,
rief uns Sabrina hinterher. Bis sie uns einholte, hatten wir das Gebäude verlassen. Schon am nächsten Tag setzte sich der Direktor des Pflegeheims mit uns in eine große Besprechung.
Wenn Sie eine Gewerkschaft gründen, werden wir keine andere Wahl haben, als Sie alle zu feuern.
Das kurze Treffen begann mit seiner feierlichen Erklärung und endete mit unserem Schweigen. Das Treffen, das wir anstrebten, um die Personalquoten zu verhandeln, fand nicht statt. Der Mittwoch, der 3. November, kam und ging, ohne dass wir auch nur einen Mucks von uns gaben. Vorher waren Pausenzeiten etwas, das wir nur widerwillig opferten. Wir mussten die Arbeit erledigen. Jetzt betrachteten wir die Pausenzeiten in einem neuen Licht. Wir erkannten jetzt, dass egal wie viel wir arbeiteten, egal wie viel wir für die Leitung aufgaben, um diesen Ort für die BewohnerInnen lebenswerter zu machen, für die ChefInnen waren wir nur weitere lausige, entbehrliche PflegeassistentInnen. PflegeassistentInnen, die sie leichter Hand feuern konnten, wenn sie ihre Meinung kundtaten. Wir waren die leicht ersetzbare Säule der Pflegeheimindustrie. Als wir die Zeit berechneten, die wir für unsere Arbeit benötigten, fanden wir heraus, dass wir nach dem Arbeits- und Industriegesetz Anspruch auf 2 bezahlte 15-minütige Pausen hatten, zusätzlich zu unserem unbezahlten 30-minütigen Mittagsessen. Die Nichtgewährung dieser Pausen durch den Arbeitgeber stellte einen Verstoß gegen das Arbeitsrecht dar. Für Außenstehende mögen 15 Minuten kurz und unbedeutend erscheinen. Für uns bedeuten diese 15 Minuten, dass wir eine kurze Pause von der geistig betäubenden Reinigung, von dem ermüdenden, zügigen Gehen, von dem ständigen Winken der Krankenschwestern machen konnten. Es gibt immer mehr und mehr und mehr und mehr für Pflegeassistentinnen zu tun. Das passiert, wenn die Stellenbeschreibung locker und flexibel ist. Die Arbeit endet nie. Mental machten diese kurzen 15-minütigen Pausen den Unterschied zwischen einer gestressten, aufgeregten Haltung und einer ruhigen, geduldigen Haltung aus. Das war unheimlich wichtig. Und wir waren entschlossen, sie nicht mehr aufzugeben. Und noch viel mehr waren wir entschlossen, nicht der inneren Stimme in unserem Kopf zu erliegen, die sagte, »Nein, es ist okay, ich kann noch 15 Minuten weitermachen.« Wir versuchten, uns gegenseitig zur Verantwortung zu ziehen. Geh in die Pause. Wir übernehmen hier, erinnerten wir uns gegenseitig. Die gegenseitige Unterstützung beim Pausieren inmitten des chaotischen Arbeitspensums wurde zu unserem Symbol der gegenseitigen Hilfe. Gegen diese innere Stimme anzukämpfen und tatsächlich die Pause zu machen, war auch ein Zeichen der Solidarität mit anderen KollegInnen, um gemeinsam das Tempo am Arbeitsplatz auf ein vernünftiges Maß zu bringen, damit auch sie ihre Pausen machen konnten, ohne als weniger effizient abgestempelt zu werden. Ohne diese Art der Selbstregulierung würden die ChefInnen uns alle dazu drängen, so schnell wie die schnellste PflegeassistentIn zu arbeiten. Also haben wir unsere vorgeschriebenen Pausen gemacht. Zu viel zu tun? Nun, vielleicht könnten die Oberschwestern, die den ganzen Tag in ihrem Büro saßen, für 15 Minuten auf dem Flur übernehmen? Wir erschienen unverschämt und gefühllos, aber wir hatten keine Wahl. Hinter den Kulissen hielt uns viel zurück. Jeden Tag, nachdem das Mittagessen begonnen hatte, fragten wir uns, während wir die BewohnerInnen in ihren Rollstühlen aus dem Speisesaal schoben, kann ich noch 15 Minuten Pause einschieben und rechtzeitig fertig werden? Die Rufleuchten gingen an, BewohnerInnen baten darum, auf die Toilette zu gehen, das täglich geforderte Lebenszeichenprotokoll war immer noch unvollständig, der eine automatische Lifter, den sich 6 PflegeassistentInnen teilten, stand untätig auf dem Flur. Er fragte jeden von uns eindringlich,
»Wenn du mich jetzt nicht nimmst, bin ich vielleicht die nächsten Stunden besetzt und du kannst die BewohnerInnen nicht rechtzeitig vor Schichtende verlegen?« Willst du wirklich, dass die BewohnerInnen so lange warten müssen, bevor sie auf die Toilette gehen können? Was ist, wenn wirklich viel los ist und beide PflegeassistentInnen die Etage nicht abdecken können, während du weg bist? Was ist, wenn sich deine BewohnerInnen ohne deine Hilfe ins Bad begeben und versehentlich stürzen? Kannst du die Verantwortung dafür übernehmen?
Aber wenn ich weiterhin meine Pause nicht nehme und diesem Chaos nachgebe, dann denken die ChefInnen, das sei normal und für uns akzeptabel. Gib ihnen den kleinen Finger und sie nehmen sich die ganze Hand. Ich kann nicht weiter über meine Grenzen gehen, es wird mich umbringen. Warum sollte ich mein körperliches Wohlbefinden für diesen Ort opfern? Den ChefInnen ist es sowieso egal, es ist ihre Schuld, nicht meine. Willst du wirklich riskieren, zu spät zu stempeln oder riskierst du, dass die Krankenschwester, die PflegeassistentInnen der Nachmittagsschicht sauer auf dich sind, wenn du gehst, ohne die Aufgaben zu erledigen? Wie oft hast du schon eine Verwarnung bekommen? Bist du bereit, länger zu bleiben? Das Bedürfnis unseres Körpers nach einer kurzen Pause, einer, die uns verjüngte, um geduldiger, klarer im Kopf und weniger anfällig für Flüchtigkeitsfehler zu sein, wurde gegen die unmittelbaren körperlichen Bedürfnisse unserer BewohnerInnen ausgespielt. Das war unser tägliches moralisches Dilemma. Dies jeden Tag abzuwägen, war psychisch anstrengend. Bei jeder Entscheidung, die wir trafen, verdrängten wir etwas zutiefst Menschliches. Entweder die Sorge um unseren eigenen Körper oder die Sorge um den der anderen. Es sollte nicht zu schwer sein, nicht auf diese Weise. Nicht nur, damit unsere gefühllosen ChefInnen ihre Gehaltschecks erhöhen können, indem sie auf unsere Kosten Personal sparen. Pflege sollte sich nicht anfühlen, als würde man Zeit stehlen. Für eine Pflegekraft an vorderster Front ist es die Empathie für den Schmerzen einer anderen Person, die unsere Arbeit von Jobs unterscheidet, bei denen es um die Produktion unbelebter Objekte geht. FabrikarbeiterInnen und PflegeassistentInnen halten beide die Gesellschaft am Laufen. Unsere Arbeit ist nicht wichtiger als ihre, aber sie ist anders. Die Entfremdung der Fabrikarbeiterin kommt daher, dass sie ein Produkt auf eine Art und Weise produziert, über die sie keine Kontrolle hat. Ein Produkt produziert, das sie wahrscheinlich nie sehen wird, das an Menschen verteilt und von ihnen konsumiert wird, die sie nie treffen wird. Ihre Produktion wird von den Profiten ihrer ChefInnen diktiert, nicht von menschlichen Bedürfnissen. Wenn sie von oben gezwungen wird, schneller zu produzieren und das Produkt am Ende nicht mehr sieht, sieht sie vielleicht nie, was mit den VerbraucherInnen passiert, die dadurch verletzt werden. Für PflegeassistentInnen kommt unsere Entfremdung von der Tatsache, dass wir jede Sekunde unseres Arbeitstages mit den Menschen interagieren, die unsere Arbeit diskret betrifft, Und wir sehen, was mit ihnen passiert, wenn unsere menschlichen Kräfte durch die Disziplin der kapitalistischen Profitmotive degradiert und zerstört werden, bis zu dem Punkt, an dem wir uns nicht mehr so um sie kümmern können, wie wir wissen, dass wir sollten. Angesichts dieses Widerspruchs müssen wir unsere Sensibilität für Empathie pflegen und entwickeln, damit wir ständig inspiriert sind, das anzubieten, was wir können, damit wir offen genug bleiben, um flexibel und gerecht auf die Bedürfnisse der PatientInnen zu reagieren. Das Pflegeheim versucht auf seine Art und seine oberflächliche Empathie einzubläuen. Die ChefInnen beenden ihr Servicetraining immer mit dem Motto:
Behandeln Sie die BewohnerInnen jetzt so, wie Sie Ihre eigenen Eltern behandeln würden. Sie würden diese nach dem Ertönen des Rufzeichens auch nicht warten lassen.
Es sind vielschichtige Emotionen, die hochkommen, wenn die LeiterInnen vom Pflegeheim versuchen, uns Schuldgefühle einzureden, damit wir die Beschleunigung des Arbeitstempos und die Überlastung am Arbeitsplatz akzeptieren. Ihre Motive, uns Empathie aufzuoktroyieren, stellen eine weitere Ebene der emotionalen Ausbeutung dar. Die Berufung auf unsere entfernten Familienmitglieder stellt auch dieses Mal eine Drohung dar. Mit ihren Managementfähigkeiten in einen weiteren Raum unserer Psyche einzudringen. Als ob 8 Stunden und das emotionale Schrapnell, das unsere Nichtarbeitszeit überschwappt, nicht schon genug mentale Kolonisierung wäre. Jetzt versuchen sie sogar, die Familie mit reinzuziehen. Diese Methode von Seiten des Managements, uns Schuldgefühle einzureden, negiert darüber hinaus unsere eigenen individuellen Initiative für unseren fürsorglichen und respektvollen Umgang mit den BewohnerInnen. Das Management ist sich der Tatsache nicht bewusst, dass trotz ihrer Arbeitspolitik ein menschlicher Umgang miteinander stattfindet. Stattdessen behaupten sie, dass solche Momente ein Produkt ihrer von oben verordneten Initiativen seien und berauben uns damit völlig unseres freien Willens. Wenn man bedenkt, wie oft wir schmutzige, misstrauische Blicke von den Krankenschwestern oder dem Personal ernten, weil wir in den wenigen Momenten unserer Freizeit mit einer BewohnerIn auf dem Flur saßen, lachten, redeten, uns die Nägel lackierten, könnte man meinen, dass unsere Chefs echte menschliche Interaktion für Faulheit hielten. Ein Signal für sie zu sagen:
Geht zurück an die richtige Arbeit!
Es ist diese Realität, maskiert durch ihre Heuchelei, die uns zynisch und angewidert macht. Weiterer Unmut resultiert aus der Tatsache, dass ihre beiläufige Erwähnung unserer Familien die Hindernisse trivialisiert, denen so viele der ArbeiterInnen im Pflegeheim begegnen. Ein Großteil meiner Zeit mit den KollegInnen verbringen wir damit, in Erinnerungen an weit entfernte Familienmitglieder zu schwelgen, über die Belastungen und Herausforderungen zu sprechen, die damit verbunden sind, sie zu uns nach Amerika zu holen oder sich Gedanken darüber zu machen, wie wir sie mit unseren mageren Gehältern unterstützen können. Wir diskutieren die Möglichkeit, uns zu organisieren, um mehr Personal zu fordern, damit wir nicht hetzen müssen, damit wir tatsächlich Zeit haben, unseren BewohnerInnen die Pflege zukommen zu lassen, die unserer Meinung nach unserer eigenen Familie verdienen würde. Doch die ManagerInnen selbst haben deutlich gemacht, dass wir gefeuert werden können, wenn wir uns organisieren, was verheerende Auswirkungen darauf haben könnte, für unsere Familien zu sorgen. Die Angst, das Einkommen zu verlieren, das dringend benötigt wird, um das verdammte Formular 864i für die Green Card einzureichen und damit unsere Familie nachzuholen, lastet auf unseren Geist. Wir werden von der Familie weggerissen und dann versuchen unsere schamlosen ChefInnen, aus unserer Liebe zur Familie eine Arbeitsbeschleunigung abzuschöpfen.